Wir sind die Generation, die anfängt zu fühlen, was unsere Eltern und Großeltern nicht fühlen durften.
Wir wollen es anders machen, damit unsere Kinder nicht dieselben Wunden in sich tragen.
Und trotzdem rutschen wir immer wieder rein und sagen Dinge, die wir nie wieder sagen wollten.
Verbinden statt Schimpfen hilft dir zu verstehen, was in dir und in deinem Kind passiert.
Und in Verbindung zu leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott.
Verbinden statt Schimpfen, der Elternkurs von Inbindung. Mehr Infos auf inbindung.de.
Hi, schön, dass du eingeschaltet hast bei Inbindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio ist mit mir Caro Naumann und mein Name ist Anna Born. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Teenager und Pubertät Teil 2. Falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Ja, hallo Caro, ich begrüße dich herzlich hier bei Teil 2 unseres Themas über Pubertät und Teenager. Schön, dass du da bist. Pubertät ist ja ein sehr herausforderndes Thema für Eltern, aber auch für Jugendliche. Wir haben in der letzten Folge schon besprochen, wie geht man um mit Grenzüberschreitungen, Alkohol, Party, was braucht eine Eltern-Kind-Beziehung in dieser Phase besonders? Und heute schauen wir uns auch nochmal ganz praktische Beispiele an. Wir werden auch über Medien sprechen, aber auch so ein bisschen über die Sorgen, die christliche Eltern haben. Mhm. Ich fange mal an mit dem ersten Thema, was so typisch ist für Jugendliche in dem Alter oder Teenager, diese Gleichgültigkeit. Man fragt etwas und sie sagen, mir doch egal, ja, keine Ahnung, ah, lass mich in Ruhe, oh nö. Weiß nicht. Kennst du das auch aus deiner Arbeit?
Ja.
Oder als Mutter?
Ja, klar, kenne ich auch, ja.
Was steckt eigentlich hinter dieser Gleichgültigkeit?
Es ist eine gute Frage, wenn ich die beantworten könnte. Also ich glaube, es ist manchmal auch Gesprächsvermeidung. Tatsächlich, also einfach kein Programm gerade zu reden. Oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie gerade andere Sachen im Kopf haben oder einfach schon viel war oder viel Anstrengung war an dem Tag. Also praktisch subjektiv in der Eigenwahrnehmung für sie selbst, praktisch in der Schule irgendwas nicht gelaufen ist.
So eine Art Abgrenzung.
Genau, einfach so, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock. Also so. Ich glaube, dass da schon viel dabei dran ist. Das ist ein bisschen das, was wir letztes Mal gesprochen haben. Die Slots nutzen, wenn sie selber kommen, sozusagen. Das ist so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich komplett gleichgültig sind zu allen Dingen, sondern ich glaube, dass oft Themen, die Erwachsene ansprechen oder ne, wo man anfängt, irgendwie ins Gespräch zu gehen, dass die Jugendlichen da eben keine Lust drauf haben zu reden. Andererseits, es gibt auch ganz banale Sachen wie: Habt ihr Essensvorschläge für die Woche? Ist mir egal. Und dann kocht man irgendwas und dann heißt, da habe ich jetzt aber gar keine Lust drauf. Da könnte ich persönlich immer in die Luft gehen. Das finde ich immer sehr schön. Ist eine Kleinigkeit, aber die nervt mich maximal tatsächlich. Ja. Aber ich sage dann auch immer, ich habe dich gefragt. Wenn du mir nichts sagst, dann ist es halt, wie es ist. Ne? Aber ja, nee, also da kann ich leider keine gute Antwort drauf geben, außer selbst ein bisschen zu raten, warum die Kinder dann reagieren, wie sie reagieren. Weil so schwer ist es ja nicht zu sagen, ich würde gern das und das essen.
Ja, ich war mal auf einer Teenie-Freizeit als Helferin dabei, als Leiterin. Und auch da, ich war so verunsichert. Ich habe hab halt gesehen, okay, da sitzen ein paar Teenager. Und dann habe ich gefragt, hey, wollt ihr vielleicht Tischtennis spielen? Weiß nicht. Ja. Da war ich auch so verunsichert. Ist das ein Ja? Ist das ein Nein? Ja, habt ihr vielleicht Lust, ein anderes Spiel zu spielen? Oder also diese Unsicherheit, die habe ich so stark gespürt. Ich wusste nicht, was dränge ich mich jetzt so doll auf? Oder soll ich vielleicht noch weiter nachfragen? Und da einfach so ein Gefühl zu entwickelt man das als Elternteil?
Ja, und auch als Pädagoge. Also weil, wenn wir mit unseren Internatsjugendlichen unterwegs sind, und zum Beispiel, also wir machen auch Unternehmungen oder eben auch mal so ein Kennenlernwochenende, wo dann wir wirklich für 2 Nächte auch weg sind, gemeinsam mit ihnen. Und da merkt man das ja dann auch stark. Ne? Also weil wir versuchen auch immer vom Programm nicht zu viel zu machen, damit sie eben auch Zeit miteinander haben und nicht jetzt die ganze Zeit mit uns abhängen müssen und irgendwas machen müssen. Aber abends zum Beispiel, man kann ein bisschen beobachten. Man kriegt schon einen Blick dann dafür, ob die gerade Bock haben, einfach einfach unter sich zu sein und das passt eigentlich gut von der Dynamik und die langweilen sich auch nicht. Oder ob man eben sagt, komm, hingehen, aber ich frage meistens gar nicht, sondern sage so, wir machen jetzt Folgendes, wer ist dabei?
So, ja. Klare Ansage.
Also genau, ja, also das ist eher so dann, ja, dass ich gar nicht groß frage und dann sagt jeder Zweite, nee, das jetzt gerade weiß ich nicht und mal schauen und vielleicht später und bla, sondern einfach, das mache ich jetzt, wer ist dabei? Hopp, hopp, lass gehen.
Ja, also ich finde, das war ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Diese Beziehung, die ich ja jetzt als Leiterin, die da neu dazukommt und die Jugendlichen gar nicht kennt, gar nicht habe.
Ja.
Aber wenn man eine Beziehung zu den Teenagern, Jugendlichen entwickelt, dann weiß man, was dieses Gleichgültige vielleicht bedeutet oder kann das besser einschätzen.
Ich glaube, man kriegt so ein Gefühl einfach, weil, wenn ich ehrlich bin, jetzt beim Kennenlernwochenende sind auch viele dabei, die ich nicht kenne. Deswegen, sie sind zum ersten Mal, es ist in der Regel das erste Wochenende, wenn die Schule beginnt. Das heißt, ich kenne die nicht, viele nicht. Wir nehmen immer ein paar alte Hasen auch mit, sage ich mal, damit es sich schön durchmischt und sie sich auch kennenlernen. Aber man kriegt so ein Gespür einfach. Also man sieht ja dann, man merkt so an den Gesichtern und ob die im Gespräch sind und wie es denen geht und die ganze Körperhaltung und so. Und da merkt man schon viel. Genau, deswegen, ja.
Ja, an dieser Stelle möchte ich dich vielleicht noch kurz vorstellen, das habe ich am Anfang verpasst, damit auch alle wissen, was du machst und dein Hintergrund ist. Du bist Internatsleiterin, du bist Pädagogin, Lebens- und Sozialberaterin, du hast auch Theologie studiert und du berätst vor allem auch Eltern und Jugendliche, Schüler.
Genau, ich würde sagen, ich berate vor allem Jugendliche und dann eben ab und an noch die Eltern dazu, wenn es notwendig ist. Dann also, weil die Schüler kommen mit ihren Themen zu mir, jetzt im schulpsychologischen Dienst, wo ich eben auch arbeite. Im Internat sowieso, also unsere Jugendlichen sind unsere Hauptansprechpartner, klarerweise. Aber logisch besprechen wir auch vieles mit den Eltern und beraten auch Eltern, wenn es notwendig dann ist oder ich eben. Auch punktuell im schulpsychologischen Dienst.
Ja. Ja, dadurch bringst du auch eine Riesenmenge Erfahrung mit. Was jetzt auch so ein ganz, ganz heikles Thema ist bei Eltern und Jugendlichen, Teenagern, ist ja sind ja die Medien. Also es fängt ja schon bei kleinen Kindern an. Wie viel darf mein Kind gucken? Und sobald ich sage ausmachen, kriegt das Kind einen Wutanfall. Also es ist ja ein Thema, was so irgendwie fast von klein auf mitzieht. Und es verändert sich ja, denke ich, auch. Sobald die Kinder klein sind, hat man mehr Kontrolle. Wir haben letztes Mal auch schon gesprochen, dass wenn die Kinder älter werden, in die Pubertät kommen, dass man ein Stück weit Kontrolle auch loslässt, dass man mehr Vertrauen schenkt. Wie sieht es jetzt beim Thema Medien aus? Also was sind so die Hauptstreitpunkte und wie kann man damit umgehen?
Ja, ganz, ganz schwieriges Thema, weil super heikel bei beiden Seiten und eigentlich kann man sich als Pädagoge, glaube ich, auch mit jeder Aussage nur in die Nesseln setzen, weil der eine sieht so, der andere sieht so und das, also ja. Es polarisiert ziemlich das Thema, würde ich sagen. Grundsätzlich, was ich sagen kann, also es gibt ja ganz klare Studienlage, aber da muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt gerade nicht up to date. Das würde ich mir jetzt nicht trauen zu sagen, das ist gerade Stand der Dinge. Aber in jedem Fall ist es lieber viel weniger als mehr. Also das auf jeden Fall. Auch jetzt, was eben das Thema betrifft, wie das Gehirn sich verändert, wie viel Aufmerksamkeitsspanne du hast, wenn du eben die Reels nur anguckst, die 10 Sekunden lang sind und dann gleich weiter swipest und so. Also klar, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist also, dass das nicht ein positiver Effekt ist.
Impact hat,
und dass es einen Impact hat, das wissen wir. Ja, also das ist jetzt keine Frage natürlich.
Ja.
Wenn es jetzt um die Zeit geht, auch da gibt es so ein paar Faustregeln eben immer mal wieder, aber also ich finde es super schwierig, weil je nachdem, wie die Kinder ticken, je nachdem, also es gibt ja Kinder, die sind zum Beispiel auch so punktuell, ne? Dann, also wenn die zu Hause sind, mal, dann sitzen die irgendwie für 4-5 Stunden und spielen irgendwas, sind aber dann wieder 3 Tage nur draußen mit den Freunden, wo ich denke, dann gibt es verschiedene Bereiche, die immer wieder angesprochen werden von den Eltern. Also sowohl das Zocken am PC als auch eben Social Media, Handy, ist auch nochmal was anderes. Dann gibt es noch das große Überthema wie Screentime. Also was ist dann alles, also alles, was am Screen ist, zählt dann da schon rein. Dann gibt es wieder das, aber ich gucke ja nur Serie am Abend, 2 Stück, dann sind ja schon 1,5 Stunden rum.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, ich darf 2 Stunden Screentime haben, wenn ich am Abend mir das angucke, um irgendwie noch einen chilligen Abend zu haben, dann kann ich nicht mehr Social Media machen den ganzen Tag oder irgendwas.
Ja, oder mit meinen Freunden.
Oder mit Freunden chatten. Dann noch chatten oder ja. Also super schwieriges Thema, finde ich. Ja. Und ich mache das sehr punktuell. Also wenn Eltern mit mir sprechen, ich versuche dann immer den gesamten Kontext zu erfragen, immer zu gucken, wie ist es zu Hause, wie ist das Sozialleben vom Jugendlichen. Auch das nehme ich, ne? Also ist ja auch ein Fluchtthema. Also wenn ich vor etwas flüchten möchte, dann flüchte ich mich in ein Spiel zum Beispiel auch. Muss nicht ein Fluchtthema sein, kann aber eins sein. Und das ist natürlich auch immer spannend, wenn ich dann mitkriege, dass es zu Hause ganz stark kriselt, dass die Eltern super viel streiten, voll den Stress haben und mir die Jugendlichen erzählen, ich gehe in mein Zimmer, weil ich halte das nicht aus.
Ja.
Und dann kriegen sie Anschiss, weil sie 2 Stunden im Zimmer waren und gezockt haben. Ja, wo ich denke, okay. Also man muss ja immer so die Gesamtsituation sehen. Und deswegen finde ich das super tricky. Also ich will es nicht schönreden. Ich will nicht sagen, dass das kein Thema ist. Um Gottes Willen, es ist eins. Und da ist sicher auch ganz viel, wo wir hinschauen müssen und gut drauf achten müssen. Aber es gibt eben sehr viele verschiedene Ausprägungen und Gründe und Settings und Situationen, die man einfach berücksichtigen muss, finde ich.
Ja, und das Schwierige an dem Thema finde ich auch, dass es ja eher was Modernes ist, sage ich mal. Ich meine, unsere Generation ist anders aufgewachsen. Ja. Da fing das alles so an, ganz langsam.
Ja.
Unsere Kinder werden jetzt so in so eine Welt hineingeboren, wo es, ja, das kann man sich nicht mehr wegdenken. Das gehört einfach dazu.
Ja.
Gesellschaft, also Gemeinschaft zu haben, um sich zu, also man kann dem Thema nicht entkommen.
Ja.
Und gleichzeitig merke ich auch, dass bei vielen Eltern so die Alarmglocken schlagen und sie dann sagen, okay, gar keine Medien. Was hältst du denn von so ganz radikalen Sachen?
Nix. Also ab einem gewissen Alter nix, weil es funktioniert auch nicht. Ich kenne Schüler, die haben kein Handy und haben natürlich ein Handy. Die Eltern wissen das halt nicht. Dann gibt es die Eltern, die besonders clever sind und dem Kind das Handy abnehmen und natürlich denken sie, das Kind hat dann kein Handy. Aber das Kind hat ein Handy, nämlich ein zweites.
Das ist witzig, weil du das sagst, weil ich habe ja schon die Teenie-Freizeit erwähnt und da war es auch so, die Kinder sollten die Handys abgeben und es gab dann nur so bestimmte Handyzeiten, wo sie sich das Handy nehmen konnten. Natürlich, jeder gibt brav sein Handy ab. Mittlerweile wissen wir schon, es gibt auch Zweithandys.
Natürlich,
ja. Dann haben wir schon nach dem Zweithandy gefragt. Das wird auch brav abgegeben.
So,
erst gegen Ende der Freizeit haben wir durch andere Jugendliche erfahren, da gibt es einen, der hat noch so noch ein drittes Handy dabei gehabt. Also wir hatten gar keine Chance, das irgendwie zu kontrollieren.
Nee, also ich sage ja nicht, es keine Regeln, keine Grenzen. Das ist nie mein Thema. Aber man muss immer gucken, lieber reden, lieber Kompromisse finden, lieber schauen, was ist das Bedürfnis dahinter. Das hatten wir auch letztes Mal schon in der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Also da bin ich wirklich davon überzeugt, dass das der bessere Weg ist.
Also eine strenge Regel führt ja dann dazu, wenn das Kind dann heimlich ein Handy hat, dann habe ich ja gar keine Kontrolle.
Richtig,
also ich habe nicht mehr das Wissen darüber und dann auch gar keine Kontrolle.
Sie erzählen ja auch nichts mehr. Du weißt überhaupt nicht, was passiert.
Also besser dann gemeinsam zu kommunizieren, Kompromisse zu finden und schauen, okay, womit, was ist für mich noch okay und wo, was braucht das Kind
immer besser, weil, also das auch da haben wir letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, das Thema Kontrolle ist halt wirklich, du, als Eltern denkt man kann die Dinge noch kontrollieren in dem Alter, aber wie gesagt, ab 14 aufwärts, das ist lächerlich. Also das ist eine Illusion. Kontrolle ist eine Illusion, weil du kannst sie eben noch ein bisschen, du kannst sie begleiten, du kannst sie unterstützen, du kannst gucken, dass man eine freundschaftliche Beziehung aufbaut. Ich sage nicht nur Freunde sein, man ist Eltern, kein Thema. Aber eben eher eine freundschaftliche Beziehung zu haben, weil mich das viel weiterbringt. Und meine Grundregel ist eigentlich immer, dass ich sage, lieber die Beziehung zu haben zu meinem Kind, als meine Regel durchgesetzt zu haben. Also so blöd das jetzt klingt. Und wer mich kennt, der muss immer schmunzeln, glaube ich, wenn ich sowas sage, weil ich bin echt rigoros und ich bin total klar und mache, da gibt es nicht viel Spielraum. Wenn es mal so ist, dann ist es so und fertig. Aber was das betrifft, also da finde ich immer, also Reden, Beziehung, Kompromiss immer zuerst. Also aus meiner Sicht immer die bessere Variante.
Auf jeden Fall. Kannst du ein paar Regeln geben? Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause Regeln habt für Medien, was könnte da so hilfreich sein, um doch irgendwie die Verantwortung für die Gesundheit des Kindes zu übernehmen, aber auch dem Kind genug Freiraum zu geben. Also mit meinen Kleinkindern weiß ich, wir haben bestimmte Regeln. Sie dürfen zum Beispiel in der Woche so Sendungen gucken wie Checker-Tobi oder so ähnliches.
Ja.
Und am Wochenende oder in den Ferien, da können sie auch so Comics gucken, die ich total blöd finde, aber die sie lustig finden. oder dass sie nach einer bestimmten Zeit auch ausmachen. Das klappt wunderbar. Aber wenn die Kinder jetzt älter sind und man das jetzt nicht so kontrollieren kann, welche Absprachen ganz praktisch kann man da treffen?
Ja, super tricky, weil ich habe tatsächlich bei mir zu Hause keine Regelungen mit meinen Kindern, weil ja, auch da, ich gucke halt. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal ein Gespräch führen, dann führe ich ein Gespräch. Mhm. Aber ich habe keine grundsätzliche Regel.
Also ihr habt nicht so wie das WLAN geht um 22 Nein. Uhr aus? Nein. Oder du hast...
Ich, ganz ehrlich, ich gehe oft um 9:30 ins Bett. Ich habe keine Ahnung, wann meine Kinder schlafen gehen. Also, das würde, das wäre nicht möglich. Also, Luca ist 17, also der muss selber wissen, wann er ins Bett geht, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Und solange der am nächsten Tag ganz brav seinen Wecker gestellt hat und aufsteht und vor mir noch dazu sogar aufsteht und dann im Bad ist, denke ich mal, ja, was soll ich jetzt mit ihm diskutieren? Mhm. Also es funktioniert in der Schule, er ist aufmerksam, ich habe nicht das Problem, dass er mir irgendwie einpennt im Unterricht oder irgendwas. Darum sage ich, super situativ. Ja.
Ja.
Es wäre jetzt was völlig anderes, wenn ich ein Kind habe, das ich dann 5-mal in der Früh wecken muss, nicht aus dem Bett rauskriege und denke, ja klar, muss ich mir dann Gedanken machen und muss gucken, was ich dann mache. Ja. Aber ist halt nicht notwendig bei ihm. Also warum soll ich jetzt sagen, um 10 ist das WLAN aus? Also why? Es gibt keinen Anlass. Ja. Und das ist halt so die Sache. Und auch da eben, er ist super kreativ in diesen ganzen, also ich rede jetzt mal über meinen persönlichen Bereich, nicht über das Internat. Der ist super kreativ und macht ganz viele verschiedene Dinge, eben auch online oder auch Screentime-mäßig. Und ich fände es schade, ihm zu sagen, ja, jetzt kürz mal dein Hobby hier und da. Meine Tochter ist völlig anders, die spielt zum Beispiel gern Klavier, die malt gern, die braucht kein Screen. Die macht so ihre Hobbys und ist kreativ. Aber der Luca ist auch kreativ, aber halt mit Screen. So, und das, man muss ein bisschen differenzieren, finde ich. Und eben immer dann gucken, worum geht's eigentlich und was steht dahinter? Und also oft ist es ja auch so eine soziale Ebene noch. Ne? Also zum Beispiel, dass die spielen ja selten alleine, sondern meistens sind sie ja irgendwie verlinkt und mit Kopfhörern oder irgendwelchen Headsets oder weißt du, Kuckuck, und dann spielen sie auch gemeinsam ein Spiel und nicht allein und so. Und da ist ja dann eben auch die Frage, ne? Warum machen sie das so? Warum treffen sie sich nicht draußen?
Ja.
Gibt es einen Grund dafür? Also wir wohnen zum Beispiel jetzt nicht um die Ecke von allen Freunden von meinen Kindern. Wir sind eine gute halbe Stunde mit dem Auto weg, wenn die öffentlich fahren, eine gute Stunde. Und da gibt es natürlich manchmal dann den Grund, dass sie sagen, ja, ich kann nicht schon wieder jetzt reinfahren, jetzt bin ich gerade von der Schule heim, dann muss ich wieder eine Stunde hin, wieder eine Stunde zurück. Also, ne? Und das sind halt alles so Sachen, drum ich würde niemals sagen, das ist jetzt die Regel oder das halte ich für eine gute Regel, weil ich immer gucke, wie ist die Situation?
Gibt es Anlass zur Sorge?
Gibt es Anlass, genau. Also,
was macht mein Kind da?
Genau. Ja. Das ist immer mein Ansatz. Jetzt nochmal, es mag vielleicht andere Pädagogen geben, die das völlig anders sehen, die sagen, ja, die Regel und die Regel und die Regel und so ist es für alle. Nee, ist nicht meine Art zu arbeiten, ist auch im Internat, by the way, nicht unsere Art zu arbeiten. Auch da versuchen wir, obwohl wir einen klaren Rahmen haben, also Regelungen, die für alle gelten, weil geht nicht anders, wenn ich 40 Schüler habe, kann ich nicht für jeden
nicht individuell
alles machen. Also es muss schon einen Rahmen geben. Aber wir gucken trotzdem sehr auf die Persönlichkeit, auf den Hintergrund, wie es ihnen gerade geht, auch die Situation gerade jetzt. Was brauchen sie gerade jetzt? Und wo lasst man dann eben mal 5 Grad sein und sagt, okay, komm, vergiss, mach, ist okay. Und dann aber 2 Wochen später ist wieder anders.
Ja.
Also wir gucken da schon, sogar in dem Setting, dass wir, wenn es geht, individuell arbeiten. Und das halte ich einfach für richtig.
Ja, auch da jetzt um die elterliche Verantwortung zu gehen. Klar ist es einfacher zu sagen, nee, gar nicht oder ganz strenge Regeln zu haben.
Ja.
Es erfordert aber natürlich mehr Arbeit, mehr hinzuschauen, an der Beziehung zu arbeiten und up-to-date zu sein. So
genau. Kind, ne?
Okay, lass uns am Ende nochmal darüber sprechen, über die Sorgen von Eltern, die aus dem kirchlichen Kontext kommen oder aus dem christlichen. Das sind ja auch häufig die Sorgen, ja, was ist, wenn mein Kind hat plötzlich keine Lust mehr zum Gottesdienst zu gehen? Oder es zeigt irgendwie kein Interesse, aber die Eltern, ich erlebe es oft so, die Eltern haben so einen Druck in sich, so eine Angst, so eine Sorge, dass das Kind irgendwie auf den falschen Weg kommen könnte. Hast du da auch in der Beratung Fälle oder wie siehst du es persönlich oder was würdest du den Eltern raten?
Das ist ein bisschen tricky tatsächlich, weil man hat ja schon eine Verantwortung natürlich für die Kinder, klar. Gleichzeitig hatten wir das auch, glaube ich, das letzte Mal besprochen ein bisschen schon, dass ja die Werte, die man lebt, die lebt man nicht versteckt.
Ja.
Das heißt, die Kinder sehen ja schon, was einem auch selber wichtig ist im Leben und was man umsetzt und vergessen das eben auch nicht in der Pubertät. Was aber nicht bedeutet, dass sie sich nicht distanzieren davon, eventuell selbst, ja, weil sie einfach sagen, nee, sehe ich jetzt gerade nicht, brauche ich gerade nicht in meinem Leben. Das heißt nicht, dass es später nicht wieder anders ist. Also die vergessen das nicht. Mit Druck zu arbeiten würde ich tatsächlich gar nicht empfehlen, wenn es um Glauben geht, weil das einfach was ist, wo ich glaube, dass es mehr Schaden anrichten könnte, als tatsächlich gut wäre.
Das ist auch etwas sehr Intimes, finde ich.
Ja.
Was man nicht so vorgeben kann.
Und eine Beziehung entwickelt sich halt in einer Geschwindigkeit oder eben nicht. Und das kann ja auch, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt eine Paarbeziehung hat, kann ja auch nicht von außen jemand steuern, wie schnell sich diese Beziehung entwickelt. Ja, das geht einfach nicht.
Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass Jugendliche irgendwann in eine Phase kommen, irgendwas zu hinterfragen oder selbst für sich zu entdecken. Also da kann ich auch von mir sprechen, dass ich so eine Phase hatte, wo ich kein Interesse dran hatte. Ich war allerdings ein sehr angepasstes Kind. Ich war trotzdem jede Woche im Gottesdienst, aber mit meinen Gedanken war ich ganz woanders oder den Tag davor war ich woanders und habe ganz anders gelebt. Aber ja, dadurch, dass ich sehr angepasst war, bin ich da trotzdem regelmäßig mit meinen Eltern hingegangen. Dann gibt es natürlich Jugendliche, die eher rebellieren, sage ich mal, und dann ja gar nicht einfach gehen.
Ja.
Und das muss nicht heißen, dass, wie du schon gesagt hast, dass die Werte jetzt über Bord geworfen werden oder das Kind nicht auch zurückfinden möchte.
Ja, ja, und unterm Strich jetzt mal ganz ehrlich, also ich kann nicht dafür verantwortlich sein, also ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich nicht mehr dafür verantwortlich sein, wie die Beziehung zwischen meinem Kind und Gott läuft. Das, also aus meiner Sicht, wie soll das gehen? Weil es eben was super Persönliches ist. Und
auch auf Freiwilligkeit basiert.
Ja, natürlich, Gott zwingt uns ja auch nicht. Also,
genau.
Ich kann das nicht meinem Kind aufzwingen aus meiner Sicht, sondern das ist da oder es entwickelt sich oder eben langsamer oder schneller oder eben, es ist tatsächlich mal vielleicht ein Cut, sogar für ein paar Jahre, wo man sagt, nee, mach ich jetzt nicht. Aber was schon hilft, würde ich sagen, immer, das sind Freunde. Wenn man Freunde, also Gleichaltrige hat, Pfadfindergruppen, so Jugendprogramme für Nachmittag, weil oft ist es ja auch so, dass die Jugendlichen sagen, nee, am Vormittag habe ich keinen Bock, in Gottesdienst zu gehen.
Ja.
Aber am Nachmittag gehen sie zum Programm von der Jugend. Das war zumindest bei mir so auch, wie ich so 12, 13 war. Also das sind halt so Sachen, wo ich sage, da haben die Eltern eine Verantwortung. Also
Beziehungen auch.
Ja, und auch gucken, dass ich das meinen Kindern möglich mache, dass ich dann hinfahre, dass ich sie abhole.
Arbeit auf sich nehme.
Genau, dass man sagt, das mache ich dann schon. Und zur Not vielleicht sogar, wenn alle Stricke reißen, eine Gemeinde mal zu wechseln, wenn man eine in der Nähe hat, wo man hingehen kann, eine Kirchengemeinde, und zu sagen, okay, da sind Freunde oder da sind Gleichaltrige, da könnten sich Beziehungen auch entwickeln. Also das halte ich schon für wesentlich tatsächlich. Da kann man was machen, denke ich. Rahmen kann man was
sehr
machen,
wichtiger Punkt.
An der Beziehung nicht. Also aus meiner Sicht, ja.
Ja. Okay, Caro, jetzt sind wir schon am Ende der Folge. Ich fand es wieder mega spannend mit dir. Ich nehme auch ganz viel mit für mich. Und ich glaube, wir konnten auch viele Fragen beantworten und auch eine andere Perspektive schaffen. Genau, also die Pubertät ist eine anstrengende Zeit. Wichtig ist die Beziehung, die man zum Kind hat und auch immer die Bedürfnisse dahinter zu sehen und ja, einfach Verständnis auch für das Kind zu haben und immer wieder sich selbst auch zu reflektieren. Das habe ich so für mich mitgenommen.
Ja, voll. Das ist echt super wichtig. Ne?
Ja, voll schön, dass du da warst. Danke auch für die Arbeit, die du machst, für die ganzen Jugendlichen, die du begleitest. Ja, auch da dir ganz viel Gottes Segen dabei.
Danke, Philipp.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir.